Gesund im Grind, der Podcast für mehr mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Hallo und herzlich willkommen bei Gesund im Grind. Hier reden und diskutieren wir über alles, was mit mentaler Gesundheit von Menschen im Gesundheitswesen zu tun hat. Ich bin Barbara, ich bin systemische Coach und Organisationsberaterin, bin Mitgründerin von Gesund im Grind und arbeite seit über 15 Jahren im Gesundheitswesen als Rettungssanitäterin und Pflegefachfrau. Mir gegenüber hockt Jacqueline. Sie arbeitet seit über 26 Jahren im Gesundheitswesen als Spitalapothekerin und wechselt bald in eine klassische Apotheke. Sie ist auch systemische Coach und Organisationsberaterin. Wir reden heute über das Thema Fehlerkultur. Die Folge zum Thema Teamkultur schon gehört haben, wissen ja, dass Kultur mal grundsätzlich sehr ein neutraler Begriff ist, der beschreibt, wie Menschen miteinander umgehen, was Menschen untereinander für Regelungen haben, für Normen haben, für explizite oder implizite Abmachung. Und so ist es auch beim Thema Fehlerkultur. Da geht es darum, wie gehen wir mit Fehlern um oder auch nicht. Oft wird ja der Begriff Kultur oder eben jetzt in dem Sinn Fehlerkultur so ein bisschen fälschlich gebraucht, dass man sagt, ja, wir haben Fehlerkultur bei uns. Und meint damit eigentlich eine gute Fehlerkultur oder eine gewinnbringende Fehlerkultur. Aber jede Ansammlung von Menschen, sei es im Arbeiten oder privat, hat eine Fehlerkultur. Egal, ob man jetzt darüber redet oder nicht. Also das kann man mal sagen, Fehlerkultur gibt es überall, wo mehrere Menschen zusammenkommen. Wahrscheinlich hat man für sich selber eine Fehlerkultur, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir wollen heute aber explizit eben über das Gesundheitswesen reden und dass wir das Gefühl haben, was es da für eine Fehlerkultur hat und was wir dort noch verbessern können. Ich würde aber gerne anfangen damit, dass wir mal ein bisschen von uns selber erzählen. Wir haben ja auch Fehler gemacht in unserem Leben und vor allem auch in unserer Karriere im Gesundheitswesen. Gibt es bei dir entweder einen Fehler, den du selber gemacht hast oder irgendein Ereignis rund um, wie ist man mit Fehlern umgegangen, wo dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder vielleicht sind es auch mehrere, egal ob es positiv oder negativ?
Ja, in jedem Fall fällt mir dazu was ein. Vielen Dank für die total nette Vorstellung. Bin sehr gespannt und freue mich über dieses Thema, weil ich finde, dass der Umgang mit Fehlern privat, aber jetzt sind wir ja hier für unseren beruflichen Alltag, absolut wichtig ist und dass da einfach viel zu wenig Augenmerk drauf liegt auf dem guten Umgang. Es gibt sicher Augenmerke, wenn Fehler passieren, aber also irgendwie die wahrzunehmen, definitiv, aber den guten Umgang damit hinsichtlich den Mitarbeitern, denen das passiert und auch der Chance und dem Prozess, danach darauf zu achten, was wirklich die Folge sein könnte und was man optimieren kann, das habe ich einfach schon sehr, sehr oft erlebt, dass das nicht gewinnbringend passiert. Also ich habe lange Jahre in der Herstellung gearbeitet, vor allem für die Herstellung, für die parenterale Ernährung, für eine Neonatologie. Und da haben wir diesen ganzen Betrieb neu aufgebaut. Und das war mit eine der spannendsten Phasen, die ich hatte, weil wie man sich schon denken kann, im Bereich der Neonatologie kriegt man natürlich einen Mordshorror vor Fehler in der Herstellung, die dann auch weitergegeben werden. Und von dem her sind wir da per se schon mal sehr vorsichtig gewesen, haben versucht, alle Prozesse gut darzustellen und trotzdem passieren Fehler, die glücklicherweise zu keinem Drama geführt haben oder Menschenleben oder also das immer gut ausgegangen. Trotzdem gab es ein paar Fehler, wo wir mega erschrocken sind, als wir das mitgekriegt haben. Und da dann aber sich gut zusammenzusetzen im Team und zu sagen, okay, wie müssen wir es ändern in dem Prozess, nachdem wir erstmal wieder tief durchgeatmet haben und uns gesammelt haben, glaube ich, ist es uns in dem Zusammenhang total gut gelungen. Und ich kenne es auch persönlich von mir. Ich hatte meinen letzten beruflichen Wechsel vor 2,5 Jahren, wo ich von Deutschland dann hier nach St. Gallen gewechselt habe. Und dort habe ich schon auch aus verschiedenen Gründen lange überlegt, ob das ein Fehler war, diesen Wechsel aus einem wirklich Team, das ich lange begleitet habe, das mich lange begleitet hat, hier den Neuanfang zu wagen. Und das war was, wo ich sicher lange überlegt habe, war das ein Fehler? Und ich glaube, vielleicht ist eine Qualität von Fehlern auch, sich dahingehend darauf einzulassen, dass sie dann auch irgendwann abgehakt sind. Also, dass Fehler passieren. Und da gehen wir jetzt ja noch ganz ausführlich drauf ein, aber dass man die dann auch irgendwann abhaken kann und sagen kann, es passiert und jetzt geht es irgendwie weiter.
Als ich mir Gedanken gemacht habe zu dieser Frage, also mir sind sicher Fehler in den Sinn gekommen, die ich ganz konkret gemacht habe, auch an Patienten so. Sachen, wo ich mal eine falsche Dosis im Kopf hatte, also einfach halt, wie soll ich sagen, nicht die richtige Dosis pro Milliliter im Kopf hatte. Oder wo ich irgendwie etwas zu spät entdeckt habe, also ein Symptom oder wo ich rum war, wo jetzt auch so viel ich weiß, das ist natürlich auch immer noch da. Ich meine, ich weiß natürlich auch nicht, vielleicht habe ich auch Sachen gemacht, die nie bis zu mir kommen, die ich falsch gemacht habe. Aber wissentlich, ja, hat es Sachen gegeben, aber auch, wie du gesagt hast, zum Glück in dem Sinne nicht grösseren Schaden angerichtet haben. Und was mir aber auch noch so ist aufgefallen ist, wenn ich so zurückblicke, oder das ist immer noch irgendwie ein Thema, dass ich das Gefühl habe, dass es oft so um, ich sage mal, so Pseudo-Fehler gegangen ist. Also ich glaube, ich habe mich schon sehr viel müssen lassen, blöd anschnauzen oder zusammenschießen von Menschen, wo es ist halt einfach nicht so gegangen, wie sie das Gefühl hatten. Es war nicht in dem Sinn falsch gewesen, oder vielleicht ist es sogar richtiger gewesen, also empirisch richtiger, was sie gemacht haben, als sie gedacht haben, weil sie vielleicht einfach nicht up-to-date sind. Aber das muss ich dann so müssen lassen, ja, auch bloßstellen, unter Umständen vor vielen Menschen, sich müssen Sachen anhören, ja, was man jetzt nicht richtig gemacht hat oder das Verständnis, das Gefühl, schon gar nicht da gewesen, zum sagen, ja, vielleicht bin ich tatsächlich vom Standard wie abgewichen, aber man hat wie gar nicht versucht, herauszufinden, wieso dass ich das gemacht habe, sondern es ist einfach so, ah, das ist falsch. Und dann gibt es mal eine Runde aufs Dach und dann im Nachhinein ist es schon klar gewesen, dass es gut war, was wir gemacht haben, aber das ist dann auch wie nicht zu Wort gekommen. So. Und ja, wie gemerkt, das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt. Und ich weiß auch, dass ich nicht die Einzige bin, die das so erlebt hat. Also auch diesbezüglich, dass ich wie gemerkt habe, oft, wenn ich etwas mache, ist wie so der erste Impuls, der dann wie aufploppt, ist wie, oh, was muss ich mir für das anlassen? Oder was wird der und der oder die und die sagen? Also an Schnittstellen, wo ich mit anderen Leuten konfrontiert bin oder vielleicht auch mal ein Vorgesetzter oder Vorgesetzte. Und das ist eigentlich auch schade, oder? Wenn das so der erste Gedanke ist, den du hast. Und mittlerweile kann ich das schon wie sagen, nein, es geht ja nicht um das, sondern es braucht einen Patient. Und gleich ist so eine Angst, die irgendwie im Nacken hockt, die glaube ich, auch dazu führt, dass ich, aber sicher auch viele andere, nicht wirklich ihre volle Leistung abrufen können oder nicht wirklich diesen Job so gut machen können, wie sie es eigentlich könnten.
Das, finde ich, ist ein total wichtiger Punkt, über den ich jetzt bei der Vorbereitung, habe ich mich jetzt so ein bisschen natürlich mit dem Thema beschäftigt, gar nicht so drüber nachgedacht habe. Also wie sehr eine nicht vorhandene Fehlerkultur oder festgefahrene Prozesse und Hierarchien dich natürlich auch lähmen können und vor allem, wenn dann was passiert, dass dann gleich bei mir auch die Maschinerie im Kopf losgeht. Oh je, jetzt muss ich mir wieder was anhören. Und deshalb denke ich auch an der Stelle, dass es wichtig ist, bei Fehlern wirklich nochmal zu überlegen, passen die Prozesse? Also können wir da einfach nochmal gucken, auch eben in Fehlern, die jetzt vielleicht gerade nichts mit einer fehlerhaften Medikamentenverabreichung zu tun haben oder einer falschen Information. Ich habe lange in Arzneimittelinformation gearbeitet, die man dann vielleicht rausgegeben hat, sondern auch im Team. Also da finde ich es ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, wie sehr man sich da einfach irgendwie blockiert und Angst hat, oh Gott, was, ich mache das lieber nicht, weil ich erfülle jetzt wahrscheinlich nicht die Norm oder so, wie es sein sollte.
Was würdest du sagen, aus deiner Beobachtung, so ins Gesundheitsheim, du hast ja wie so, ich finde es immer noch cool, du hast wie so eine ganz andere Sicht auch, oder eine ganz andere Ecke vom Gesundheitswesen erlebt als jetzt ich. Wie würdest du sagen, wie ist die Fehlerkultur im Gesundheitswesen? Und kann man überhaupt sagen, dass das Gesundheitswesen an sich so eine Kultur hat? Oder hat so wie jede Berufsgruppe seine eigene Kultur? Oder was ist so deine Beobachtung?
Meine Beobachtung ist, dass es leider eine zu geringe Rolle spielt. Also dass, so wie ich das jetzt erlebt habe in den Jahren, dass es einfach keine Rolle spielt, ja, und dass man zu wenig gewinnbringend damit umgeht, dass keine Haltung da ist, die ermöglicht, Fehler zu machen. Und ich finde, es wird viel zu selten als Chance gesehen, als Chance zu schauen, was ist denn wirklich passiert. Und es wird viel zu sehr drauf geschaut, wer und warum. Also vor allem dieses, wer war das? Und anstatt zu überlegen, was können wir tun, damit das nicht mehr passiert? Oder wie waren die Umstände, dass es jetzt zu Fehlern gekommen ist? Also ich erlebe das, es wird unter den Teppich gekehrt. Es wird nicht hingeguckt. Es wird nicht kommuniziert, anstatt wirklich zu schauen, okay, es ist passiert und vor allem schon eine Kultur, es werden Fehler passieren. Und da denke ich an einen alten Chef, den ich hatte in der Pädiatrie, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der wirklich zum Glück trotz dieses wahnsinns heiklen Umfeldes immer gesagt hat, es werden Fehler passieren. Ihr müsst davon ausgehen, es werden Fehler passieren. Und das habe ich insgesamt viel zu selten erlebt, dass man schon so eine Einstellung hat, es müssen und werden Fehler passieren. Von dem her habe ich das sowohl in meiner interdisziplinären Arbeit auf Stationen, wie in der Apotheke, wie in Weitergabe von Informationen immer wieder erlebt, dass es einfach nicht so sehr als Chance genommen wird, genau hinzugucken. Also diesen wichtigen Punkt, Cut, wir besprechen das nochmal. Einen Tag später, zwei Tage später, lass uns hingucken, habe ich seltenst erlebt, dass das wirklich passiert.
Meine Beobachtungen sind recht ähnlich. Und was ich noch das Schlimmste daran finde, ist, dass man wie für einen Ort hat man ja wie ein Fehlermanagement. Und ich benenne es extra Management, weil ich finde, es ist wirklich so ein technisches Abhandeln von Fehlern. Also die meisten Institutionen haben irgendwie ein Fehlerrapportierungssystem, wo man irgendwo auf einer Plattform oder von mir aus noch auf einem Zettel kann aufschreiben, was man beobachtet hat oder was im besten Fall eigentlich auch, was einem selber falsch passiert ist. Aber meistens ist es ja mehr so ein «Ich habe einen Fehler gesehen», so wieder mit dem Finger auf alle anderen zeigen. Und das gibt es und das wird, ja, es wird irgendwie jährlich ausgewertet und es gibt verantwortliche Personen und wahrscheinlich kann man auch ein schönes Textchen darüber sagen und dann tut man noch zwei, drei Massnahmen ableiten. Und so in der Theorie gibt es Fehlermanagement im Gesundheitswesen. Und ich finde, das wird manchmal schon sehr so aufgebauscht zu irgendetwas. Und so, ja, wir haben das eben und wir sind super toll und wir schauen eben her. Aber in der Praxis erlebe ich es genauso, wie du gesagt hast. Es wird nicht wirklich umgesetzt. Oder ich finde, es bleibt sehr so ein technisches Anliegen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass oft werden auf so Fehlerplattformen oder halt die das managen, es werden Sachen rausgelesen, wo man sehr einfache Anführungs- und Schlusszeichen kann lösen kann. Also zum Beispiel, okay, man hat gemerkt, da passiert ein Fehler, also die müssen da ein Schild her, das heisst, Achtung, schaut nochmal genug her. Und dann ist es wie so erledigt. Und es gibt sicher Fehler, die man ganz einfach so lösen kann und wo sicher auch richtig ist, dass man das so macht. Aber ich glaube, ein grosser Teil der Fehler, die mittlerweile passieren im Gesundheitswesen, sind auf einer ganz anderen Ebene, auf einer zwischenmenschlichen Ebene, wo man eben nicht einfach schnell etwas sagen kann und dann ist es erledigt, wo halt wie längere Arbeit erfordert. Und das habe ich das Gefühl, wird nicht gemacht. Oder ich habe noch nie jemanden geschaffen, wo das, wo ich das Gefühl, das wird so praktiziert, so in einem guten Mass.
Das erlebe ich auch so mit dem, dass es ein technisches Tool ist. Es gibt ja mittlerweile in vielen Häusern so CIRS-Plattformen und da wird es manchmal dann auch publiziert und es gibt immer wieder auf diesen medizinischen Plattformen den Fehler der Woche, den Fehler des Monats, das sicher teilweise dazu beiträgt. An was ich mich erinnern kann, ich war vor sehr, sehr vielen Jahren auf einem Kongress in Großbritannien, auf dem UKMI, also Arzneimittelinformationskongress, und war dort sehr angetan von ganz vielen Dingen. Und woran ich jetzt denken muss, wie unterschiedlich schon auch die Tools, aber ich glaube hier wirklich mit einer ganz anderen Haltung im Anschluss, also wie Tools dort gelebt werden. Also zum Beispiel in Großbritannien, kann ich mich damals noch erinnern, haben sie berichtet, wenn du in das Spital reinläufst, dann gibt es Bilder, dann gibt es Poster und sie sind unheimlich stolz darauf, wie sie ihre Fehler, das Fehlerbilden reduzieren konnten. Also wirklich Poster, wo man sieht, letztes Jahr hatten wir, ich sage jetzt eine Hausnummer, letztes Jahr hatten wir 5.000, dieses Jahr sind es nur 4.023 und das wirklich über Jahrzehnte hinweg. Also dass du schon als, wenn man sich das mal vorstellt, ich als Angehörige, ich als Patientin, ich als Mitarbeiterin immer wieder an sowas vorbeilaufe, wo dann wirklich ganz, ganz offensichtlich damit geworben wird, wie ich mich mit Fehlern auseinandersetze und dadurch Fehler auch reduzieren kann. Das ist nochmal eine ganz andere Art der Werbung machen, eine andere Plattform, mit der ich nach außen gehe, als wenn man sich bei uns manchmal Medien anschaut, die wirklich die Schlagzeilen wieder darum geht, wie viele Fehler passieren in Schweizer Spitälern oder in deutschen Krankenhäusern. Also das finde ich schon nochmal ein sehr krasser, anderer Umgang, den es in Großbritannien und sicher auch in den USA damit gibt.
Du hast ja, glaube ich, noch Statistiken rausgesucht zu den verschiedenen Ländern. Oder Statistiken, ja. Ich glaube, es gibt ja schon auch sehr Unterschiede, auch innerhalb von der Schweiz.
Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und auch ein bisschen entlastet, muss ich sagen. Es gibt, man findet ganz viel in der Literatur Hinweise auf eine Studie von Professor Frese, der immer wieder auch forscht zu dem Umgang mit Fehlern in Betrieben, in Unternehmen, Organisationen. Und ganz oft findet man eine Studie, die er publiziert hat, inwiefern die unterschiedlichen Kulturen eine Rolle spielen. Und da habe ich überwiegend eben in Deutschland immer wieder gefunden, wie von dieser Studie berichtet wird, dass gerade Deutschland von 62 Ländern, die untersucht wurden, an hinterster Stelle steht, also vorletzter Stelle, was den Umgang mit Fehlern angeht. Also irgendwie hat es mich deshalb so ein bisschen beruhigt und entlastet, weil ich gedacht habe, okay, man hat es uns so ein bisschen in die Wiege gelegt. Also es ist einfach schon im Unterschied zu Großbritannien oder den Philippinen, die ganz gut abschneiden, liegt es einfach an der Kultur, wie mit Fehlern umgegangen wird. Und es gibt ein Interview mit ihm in der Schweiz, wo er eben auch berichtet, wie er das erlebt, den Umgang mit Fehlern, was zu einer Fehlerkultur gehört. Und er dann auch da in dem Zusammenhang gesagt hat, dass die Welsche Schweiz besser abschneidet im Umgang mit Fehlern, also eine bessere Fehlerkultur haben als zum Beispiel die Ostschweiz. Und das fand ich interessant. Und interessant fand ich auch, wenn man sich ein bisschen mit dem Professor Frese beschäftigt, dass er geschildert hat in dem Interview, dass er sich deshalb auch viel mit der Fehlerkultur auseinandersetzt, weil er bei sich selber auch gemerkt hat, wie er nicht so vorteilhaft für sich manchmal damit umgeht, wenn ihm Fehler passieren. Und dass zum Beispiel die Fehlertoleranz gegenüber Menschen, die man mag, entweder in der Familie oder in einem Team, vielleicht paradoxerweise nicht so gut ausgeprägt ist. Also dass ich da eher mehr hingucke, warum passieren Fehler, als jetzt in einer anonymeren, wo ich wahrscheinlich sachlicher damit umgehen kann. Und so viel eben zu den Kulturen, dass es eine Riesenrolle spielt von der Kultur, wie mit Fehler umgegangen wird.
Mega spannend, ja. Was mir auch noch so aufgefallen ist, wenn ich jetzt so schaue, wo ich bis jetzt so gearbeitet habe, ich habe jetzt ein paar Orte geschafft, wo man kann sagen, das ist jetzt endlich so ein bisschen, ich soll sagen, ein bisschen automatische Betriebe gewesen. Also ich meine, wahrscheinlich gibt es noch viele Orte in der Schweiz, dass es halt je abgelegener oder je ländlicher oder je kleiner die Institution sind zum Teil gewisse Sachen nicht so, wie soll ich sagen, noch nicht so angekommen, was vielleicht halt State of the Art ist in verschiedensten Sachen, aber auch in Sachen Fehlerkultur oder Fehlermanagement, so muss ich sagen. Und mir ist aber jetzt aufgefallen, dass jetzt dort, wo ich jetzt im Moment arbeite, das ist auch so ein bisschen, eben, sehr klein gewesen, sehr rudimentär. Und gleich habe ich das Gefühl, die Kultur war mega offen gewesen, so. Also wir haben zwar keine fancy Tools, wir haben keine Ziers, wir haben gar nichts, aber wir haben an einer Teamsitzung hat man können sagen, schaut, uns ist aufgefallen, zum Beispiel Medikamente oder so der Klassiker. Und dann ist wirklich über das geredet worden und es ist wirklich niemand beschuldigt worden. Und wir haben gemeinsam eine Lösung gefunden und ich bin echt so erstaunt gewesen, weil ich erwartet habe, schon noch, als das Thema angesprochen wurde, ich dachte, jetzt gibt es sicher so einen Zusammenschiss oder irgendeine so eine unnütze Floskel, die man sagt, im Sinne von, ja, müsst halt einfach ein bisschen besser schauen oder gebt euch Mühe oder so. Und ich bin wirklich positiv überrascht gewesen, wie das so gelöst ist worden. Obwohl es ja, ich sage jetzt mal rein technisch, nicht auf dem Niveau ist, wie es vielleicht grössere Institutionen sind oder so. Oder was man vielleicht als normal anschaut im Schweizer Gesundheitswesen. Und ich habe aber auch schon nicht mehr geschafft, wo neben dem, dass es eher so ein bisschen zurückgeblieben ist, war es so, ist auch sehr ein toxischer Umgang mit Fehlern gewesen. Wo ich wirklich zum Teil schockiert war und dachte, also wie bin ich? Also wenn zum Beispiel habe ich ein Medikament jemandem gezeigt und ja, das ist ja relativ Usus, dass man alles doppelt kontrolliert. Und ich habe das einem Kollegen gezeigt und es war auch nicht ein krasses Medikament in diesem Sinn. Und dann sagt er nur so, ja, du musst mir das denke ich, nicht zeigen. Du kannst ja lesen und du bist ja genug alt. Und ich bin wirklich so der gedacht. Also wie bitte? Also weißt du, irgendwie so wirklich mega erschrocken, dass es wirklich immer noch Leute gibt, die so eine Sicht haben auf, man tut Sachen kontrollieren. Und das ist ja jetzt etwas sehr so Simples und überhaupt nicht krasses. Und ich wollte mir gar nicht überlegen, wie es ist, wenn wirklich etwas schwerwiegendes ist. Oder wenn du jetzt eine grosse Entscheidung treffen musst und das gerne willst, rücksprechen, dann, ja, keine Ahnung, das funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Und das ist mir noch so aufgefallen, mehr als um mich selber auch wieder daran erinnern, dass Kultur eben nicht unbedingt abhängig ist von, was haben wir jetzt für hübsche Tools und für neueste Plattformen, sondern das, was wirklich gelebt wird. Und das kann ja sehr unterschiedlich sein, oder? Ist irgendwie nicht abhängig von diesen technischen Sachen primär.
Ich finde das total bereichernd und stelle mir das als sehr spannend vor, wie du das so erlebt hast. Also wirklich diesen Unterschied zwischen ganz schlechter bis kein Umgang, auf wie vielen Ebenen zum Beispiel auch bei dem Beispiel, das du gerade berichtet hast, da wirklich was schieflaufen kann, zu einem Team, wo es ohne Gimmicks irgendwie jetzt eine gelebte Fehlerkultur gibt. Und wenn man sich einfach überlegt, was bräuchte es und wie müsste es sein, damit eine positive Fehlerkultur gelingt, dann finde ich, hast du schon mal einen ganz wichtigen Punkt gebracht, dass man es auf eine sachliche Ebene runterbricht. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man einfach weggeht davon, es auf eine persönliche Ebene zu schieben. So wie jetzt das Beispiel, was du gebracht hast, von wegen, du bist selber groß und du kannst lesen, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat, sondern es auf eine sachliche Ebene zu bringen. Wenn wir jetzt ein neues Team zusammengründen würden, eine neue Firma, ein Unternehmen, und wir uns überlegen würden, was bräuchte es, damit wir den Mitarbeitern, die da anfangen, mit denen wir zusammenarbeiten werden in Zukunft, damit wir irgendwann in ein paar Jahren sagen könnten, wir haben eine fantastische Fehlerkultur.
Das geht aus Anlass. Das ist eine gute Überleitung. Ja, was müsste es haben? Ich habe mir noch überlegt, was du jetzt gesagt hast, von dem Weg vom Persönlichen auf die eine Seite, so wie du es beschrieben hast, finde ich das absolut wichtig. Und gleich finde ich auch wichtig, dass man das Persönliche nicht ganz außer Acht lässt, im Sinn von nicht du, sondern es kann ja manchmal wirklich auch sein, dass ein Fehler passiert, weil es mir persönlich nicht gut geht oder weil ich keine Ahnung was in meinem Privat oder vielleicht auch im Arbeiten zwischenmenschlich, aber ja, es hat etwas mit mir persönlich und meiner mentalen Gesundheit zu tun, dass jetzt der Fehler passiert ist. Und ich finde es wie irgendwie auch wichtig, dass man das nicht ganz außer Acht lässt oder dass man vielleicht auch dort irgendwie Ansatzpunkte hat, aber eben nicht im Sinn von, ah, du bist alleine nicht schuld, sondern wie her schaut, okay, was sind alles Faktoren? Und vielleicht ist einer davon, oder ziemlich sehr wahrscheinlich ist einer davon, wie geht es dir als Person? Aber auch dort, wie die weitere Frage, was brauchst du? Oder wie können wir als Team unterstützend sein? Weil schlussendlich ist man an den meisten Orten ein Team, oder? Man ist selten mal ganz, ganz alleine. Und dass man, glaube ich, dort auch für sich selber das Bewusstsein hat, aber auch als Team, wenn es jemandem nicht gut geht, ja, müssen wir, sollten wir, dürfen wir einander unterstützen, um zu sagen, okay, hier ist vielleicht gut oder ich brauche hier extra Unterstützung, weil ich mich vielleicht heute nicht so gut konzentrieren kann oder vielleicht ist es heute besser, wenn ich das nicht mache, sondern du es vielleicht machst. Also der, was natürlich irgendwie möglich ist. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Man kann natürlich nicht einfach alles abgeben und gleich, wenn nicht über das geredet wird, glaube ich, dann passiert es einfach und eben wird, wie wir schon gesagt haben, unter den Teppich gewischt und es wird normal, dass man so arbeitet.
In jedem Fall ist da natürlich das Persönliche, würde ich auch sagen, sehr mit drin und muss auch mit drin sein. Und wir haben uns im Vorfeld auch ein bisschen über das Thema psychologische Sicherheit ausgetauscht. Und da muss ich jetzt gerade dran denken bei dem Beispiel. Denn natürlich kann man die Person und die Bedingung der Person beziehungsweise das Umfeld, sei es jetzt, mir geht es heute nicht so gut, dass ich dann mich sicher fühle, einfach sagen zu können, eben ich mache das heute besser nicht. Oder die Rahmenbedingungen drumherum. Also habe ich so unendlich stressig im Moment, weil wieder, wie so oft, wenig Personal da ist, viel zu tun ist und passiert ein Fehler. Deshalb, weil es einfach zu viel ist. Es ist zu viel und ich habe zu viel Stress und ich habe keine Ruhe und 13 Leute gleichzeitig wollen was von mir haben. Da kann ich die Person auch nicht rausnehmen. Von dem her ist es so, stimmt schon, eine Mischung aus, lass uns sachlich gucken, was jetzt passiert ist. Und die Person darf ich natürlich nicht aus dem Blick werfen.
Würdest du hier gerne noch etwas sagen zur psychologischen Sicherheit? bevor wir den Begriff oder die beiden Begriffe da noch weiter verwenden. Also ich weiß gar nicht, ob sie die Erste ist, die das Konzept so benannt hat, aber es ist sehr gut beschrieben und erforscht worden von der Amy Edmondson. Sie hat, also jetzt nicht explizit im Gesundheitswesen, aber dort hat sie auch Sachen oder mit Leuten zu tun gehabt. Oder das ist auch ein grosser Bereich, den sie auch beschreibt. Und es geht darum, wie kann eine Organisation eben sicher sein? Oder so ihr Credo ist so die angstfreie Organisation und was möglich ist, wenn man eben in einem angstfreien Umfeld kann arbeiten und was das eigentlich für Potenzial hat. Und du hast es schon gesagt, eigentlich, was psychologische Sicherheit ist und dass man sich wirklich wie sicher genug fühlt, um ein Risiko eingehen. Und Risiko meint hier nicht im Sinne von ich tue etwas umexperimentieren und irgendwelche Schrott machen, sondern wie so, ich kann das Risiko eingehen, um offen darüber zu reden, jetzt in diesem Fall. Ich kann das Risiko eingehen, um etwas ansprechen, ohne dass, eben, dass ich zusammengeschissen werde oder keine Ahnung was. Also wie solche Risiken kann ich eingehen. Und ich finde es noch schön, wie sie es beschreibt, dass wie psychologische Sicherheit ist wie so die Basis von fast allem. Also wenn das nicht stimmt, dann ist das, was man darauf aufbaut, eigentlich auch so ein bisschen ein Pseudokonstrukt oder ja, verhindert auch mega viel. Also es verhindert, dass wir lernen können, dass wir profitieren von Sachen, aber auch, dass wir gut zusammen arbeiten können. Es ist wie so eine Blockade oder wie so ein Klotz am Bein, der halt einfach immer da ist, wenn wir uns nicht sicher fühlen, wenn wir Angst haben. Und Angst hat ja schlussendlich ähnliche Auswirkungen im Körper wie Stress. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich den grössten Teil von dieser Zeit, in der ich am Arbeiten bin, nebst dem, dass ich vielleicht sonst schon Stress habe, aber auch noch so eine subtile Angst habe, die da ist, dann können wir uns ja selber überlegen, dass das nicht, also erstens mal nicht hilft und zweitens mal mega ungesund ist. Und was ich auch noch wichtig finde, in diesem Zusammenhang, ich glaube oft, also da entdecke ich mich selber auch dabei, ist dann so, ja, aber es kann ja nicht sein, dass wir jetzt einfach alle nur noch nett sind zueinander und nicht mehr kritisieren. Und das ist wie nicht der Sinn von psychologischer Sicherheit und auch nicht von Fehlermanagement oder Fehlerkultur, zu sagen, ja, ist schon gut und macht nichts und alles schönreden, aber es beschreibt, wie ein Zustand, der da ist, wo ich wie weiss, aber ich kann es ansprechen und es wird auf eine, wie soll ich das sagen? Ich kann nicht sagen auf eine erwachsene Art, aber es wird auf eine sehr konstruktive Art mit dem umgegangen. Also wir haben es meistens schon gesagt und es ist irgendwie auch, manchmal denke ich, es ist ja logisch, aber offensichtlich nicht. Also, dass man nicht bloßgestellt wird, dass man ernst genommen wird mit seinen Anliegen und dass dann auch aus dem heraus, dass es weitergeht, dass es nicht einfach so ist, ah, okay, das war jetzt nicht gut gewesen, sondern dass, ja, dass es so weitergetragen wird. Und das kommt halt mehrheitlich von einer Führungsperson, so wie wir ja jetzt organisiert sind, in den meisten Orten, dass es wie geleitet wird und sagt, okay, und was machen wir jetzt aus dem? Oder auch, was brauchst du noch, damit du jetzt mit dem gut kannst weiterleben? So. Das ist so ganz kurz gesagt, was alles in psychologische Sicherheit hineingehört. Und es bedingt schlussendlich auch, also es ist ja nicht, eben, dass man nicht über Fehler redet, sondern im Gegenteil, es soll ja wie dazu führen, dass man eben mehr über Fehler redet und sich auch kritisch mit dem auseinandersetzt oder vielleicht auch auf eine gute Art einen Konflikt kann führen. Also ich meine, wenn ich kann ansprechen kann, dass ich vielleicht Verhalten zum Beispiel von dir nicht gut finde, aber wir das dann können, so sachlich, wie das auch immer möglich ist, können lösen und dann auch wieder in einen Zustand zurückkommen können, sagen, gut, das war jetzt, das kann uns allen passieren und wir arbeiten jetzt weiter konstruktiv in dieser Zusammenstellung weiter so. Das ist ja auch wie, das gehört wie auch zu dem. Wir haben uns im Vorfeld noch sonst Gedanken gemacht, was so Gründe können sein, wieso das im Gesundheitswesen nicht so funktioniert, wie es sollte. Oder in gewissen Kulturen sogar richtig schlecht funktioniert in Bezug auf Fehlermanagement oder im Umgang mit Fehlern. Das eine haben wir jetzt schon recht angesprochen. Also eben, dass Fehlerkultur meistens nur aus einem Management besteht und aus Tools und nicht eine Haltung ist dahinter. Und etwas, was du noch gesagt hast im Vorfeld, was mir irgendwie auch gar nicht so bewusst ist. Aber das kommt sicher darauf an, je nachdem, wie in der Berufsgruppe das man schafft, ist so das Thema Zeit. Oder eben nicht Zeit. Also die fehlende Zeit, um vielleicht über das reden oder überhaupt eine Kultur entwickeln.
Also ich habe wirklich den Eindruck in den letzten Jahren, dass der Faktor Zeit ein Faktor ist, der bei ganz vielem immer ganz vorne steht. Und natürlich bei all dem, was passiert im Gesundheitswesen, wie ich es erlebt habe in den letzten Jahrzehnten, entweder in Deutschland oder auch jetzt, die 2,5 Jahre im Spital, spielt es sicher eine Rolle. Es Fachkräftemangel, es wird viel, viel gefordert von jedem Einzelnen, es wird viel gefordert von den Chefs, von den Leitungen, von den Teamleitungen. Es geht um Zahlen und wir kennen sicher selber beide ganz viele Beispiele für ausgebrannte Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Und wie ich da immer wieder erlebt habe, dass natürlich die Zeit ein Problem ist. Also wenn wir jetzt vielleicht am Ende dann sagen, was bräuchte es alles für eine positive Fehlerkultur und was sollte man etablieren, dass sicher ganz viele zu Recht sagen, hallo, kennst du meinen Job? Also weißt du, wie mein Tagesablauf aussieht? Also wie soll ich das bitte machen? Träum weiter. Und ich habe dann immer den Eindruck, es ist so ein Totschlagargument, wo mir gar nicht mehr so viel dazu einfällt, wo ich dann wirklich denke, ja, ich sehe es. Ich sehe es, wie viel ihr arbeitet und ich sehe die Umstände und ich sehe, was passiert. Und irgendwie glaube ich trotzdem, dass die Zeit nicht das Totschlagargument bleiben darf, sondern vielleicht liegt es an den Prioritäten. Auch hier kann es gut sein, dass sich ganz viele dann irgendwie an den Kopf fassen und sagen, ja, Prioritäten, wir haben auch dafür keine Zeit. Also Zeit finde ich wirklich so ein Totschlagargument. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, wenn man sich bewusst als Team, als Abteilung in ganz kleinen, gangbaren Schritten diesem Thema Fehler annimmt, dass Veränderung passieren kann.
Ich habe mir dort auch mega viel Gedanken gemacht. Aber weil, ja, Zeit irgendwo hernehmen ist wirklich mega schwierig. Und was mir aber immer wieder auffällt, ist jetzt nicht nur explizit, dass es um Fehlerkultur geht, aber ich habe oft das Gefühl, es werden Sachen eingeführt, die man vielleicht schon muss einführen muss, aber die Art und Weise, wie man es dann umsetzen will, finde ich, ist zum Teil, und das sind wir wieder bei dem Ding von, es ist keine Haltung, sondern ein Tool. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ihr müsst einmal im Monat eine Stunde zusammenhocken und über eure Fehler reden, dann ist die Frage für mich immer so, bringt es das wirklich oder ist es vielleicht besser, wenn zum Beispiel das Team selber entscheidet und sagt, für uns wäre es im Fall gäbiger, wenn wir könnten da an diesem Tag in der Mittagspause, oder vielleicht nicht in der Mittagspause, aber vielleicht haben wir dort mal 10 Minuten, weil vielleicht an diesem Tag wissen wir, ist es eher ein bisschen ruhiger oder an diesem Tag würde es vielleicht so besser passen. Also das wie, was ich eigentlich damit sagen ist, dass ich das Gefühl, es werden oft so Prozesse von oben reingeworfen, für irgendwelche Qualitätssicherungen betreiben, die aber wirklich so Papiertiger sind. Und wenn ich das Gefühl habe, ich glaube, wir können die Qualität auch nachweisen mit ganz anderen Methoden, die wirklich mehr bringen, den Leuten, die es dann auch brauchen. Und ich glaube, das ist auch etwas mega Individuelles. Also für gewisse Leute ist vielleicht die eine Version gut und für die anderen nicht. Und ich glaube, oder ich habe wirklich das Gefühl, wir können so auch mehr Zeit irgendwo abzuwacken, zu sagen, gut, wir müssen hier nicht 3 Stunden hocken für irgendetwas, sondern das passiert vielleicht unserem Team schon, wir müssen es einfach noch dokumentieren, aber dafür können wir die 3 Stunden für etwas anderes brauchen oder was auch immer für eine Zahl. Also ich meine, es ist sehr so ein Ungleichgewicht, wo man auch sagt, ja, wir haben gar keine Zeit und die Leute haben das Gefühl, ja, wir haben wirklich keine Zeit, weil wir haben ja schon 1000 Termine, wo wir noch irgendetwas machen müssen. Es ist mega unterschiedlich, wo das man schafft, dass das für Sachen sind. Aber das ist wirklich so etwas, was ich schon mehreren Orten beobachtet habe, dass es ich finde, schon sehr viel Zeitfresser gibt.
Da nicke ich jetzt sehr, weil ich das auch so erlebe, dass es viele Zeitfresser gibt. Und mein Eindruck, aber das wäre ein eigenes Podcast-Thema, mein Eindruck ist, dass man sowieso viel zu wenig die Mitarbeiter mit einbindet bei auch gerade so organisationsformellen Fragen, wie wird es jetzt am besten reinpassen, was mir einfach auch ein großes Anliegen mittlerweile geworden ist, nach ganz viel Erfahrung die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Und ich denke, trotz diesem Zeitfaktor, dass da unbedingt ein Umdenken passieren muss. Also es ist jetzt, ich war ganz erstaunt, dass die Stiftung Patientenschutz in der Schweiz auch schon einen Weiterbildungsblock hat und sich wirklich damit beschäftigt, Aus- und Weiterbildung in Patientensicherheit und Fehlerkultur, weil gerade auch sie nach einer Umfrage zu dem Schluss kommt, dass Fehler in vielen Schweizer Spitälern noch immer als Tabu gelten und systematisch totgeschwiegen werden. Und wenn wir uns jetzt hier überlegen, eben was bräuchte es, dann ist es sicher in allererster Linie, dass ich als Vorbild vorangehe und einfach, angenommen, ich wäre eine Teamleitung, dann wirklich zu sagen, Mist, mir ist was passiert, können wir kurz drüber reden und wie so eine, ja, das einfach immer wieder mit einzubringen und mir und die Zeiten festzulegen, auch nur die 10 Minuten, wo wir jetzt wirklich schauen, was ist an Fehlern passiert, auch an beinahe Fehlern oder die ganzen Formulierungen, die es da gibt und wie können wir das angehen. Und vor allem auch zu versuchen, die Hierarchien auszublenden. Das Thema Hierarchie ist was in Krankenhäusern ganz oft in der ganzen Literatur als das Problematische gesehen wird, warum Fehler totgeschwiegen werden und eben unter den Teppich gekehrt werden. Und da auch die Hoffnung, dass es auch in Spitälern trotz den Hierarchien, die es einfach braucht wahrscheinlich, aber so eine Kultur gibt, wo ich mich auch traue, meinem Chef zu sagen, das müssen wir vielleicht irgendwie anders machen oder das, mir ist da was aufgefallen oder können wir da mal drüber reden. Und ganz oft wird bei Fehlern im Gesundheitswesen das System Gesundheitswesen verglichen mit dem System Luftfahrt. Also gerade wenn man irgendwie sagt, wie gehen Piloten damit um, wie geht es da? Da sieht es da so aus, dass jeder, egal auf welcher beruflichen Hierarchietreppe er steht, sagen muss, wenn ihm was auffällt und das auch gelebt wird. Und dahingehend hätte ich schon auch die Hoffnung, dass trotz Hierarchien, die man einfach nicht wegdenken kann, vielleicht in 100 Jahren, ich weiß es nicht, dass man da einfach einen Weg findet und sagt trotzdem, wenn mir jetzt mit meinen 25 Jahren Berufserfahrung, ein Berufsanfänger, der jetzt gerade ein halbes Jahr da ist und eine reine unverfälschte Sicht auf die Dinge oftmals hat, wenn er so mutig ist und mir irgendwie sagt, du, mir ist da was aufgefallen, dass ich dann nicht denke, sag mal, geht's eigentlich noch? Sondern versuche aus meiner Haltung heraus, das interessiert wahrzunehmen und anzunehmen und zuzuhören und sachlich drüber nachzudenken.
Ich finde, du sprichst etwas Gutes an, weil ich das Gefühl habe, also Kulturbildung ist auch so ein steter Tropfen, hält einen Stein, auch wenn ich manchmal gerne möchte, irgendwie einen Sprengsatz für den und den Stein sprengen, aber so funktioniert es halt nicht. Und ich glaube, gerade in dieser Hierarchie oder vielleicht auch dieser Kompetenzhierarchie, die wir haben, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die, ich sage jetzt sehr plakativ, weiter oben sind in der Hierarchie, egal ob jetzt, wie soll ich sagen, organisationell oben oder hierarchisch, kompetenzmässig oder eben Berufserfahrung höher oder mehr oder so. Ich glaube, es ist in der Verantwortung von denen, um das wie aktiv durchbrechen, also dass ich als Pflegefachfrau auch aktiv jemanden frage, wo, eben, sei es das jemand, der in der Ausbildung ist oder jemand, der mir offiziell, ja, für so ein Schlusszeichen unterstellt ist, dass ich das wie aktiv einholen und sagen, hey, was denkst du, oder ist dir etwas aufgefallen? Und das auch, wenn etwas kommt, das auch würdigen und nicht einfach denken, ja, ja, oder keine Ahnung was. Und ich glaube, es ist einfacher, wenn man das von oben runter macht, weder wenn man das von unten rauf muss erkämpfen. Weil, also sicher, das ist auch wichtig, dass wir weiterhin mutig sind und das ansprechen. Und gleich wäre es wie mein Wunsch an alle Leute, die, und das sind wahrscheinlich die meisten, die irgendwo jemanden, und ich finde den Ausdruck mega doof, aber unter sich haben, in Anführungszeichen, dass man das zelebriert und sagt, es ist gleich. Es ist egal, wie lange und welche Ausbildung. Keine, man kann ja auch irgendjemanden fragen, der einfach per Zufall da ist. Oder zum Beispiel auch mal einen Angehörigen fragen, der ja, ich sage jetzt mal, keine medizinische Bildung hat, um zu sagen, und was meint ihr dir? Vielleicht habt ihr auch noch einen super Tipp, den wir alle nie daran gedacht haben. Und so in ein Handeln reinkommt. Weil ich glaube, sonst einfach so, von nichts wird es halt nicht besser. Und das ist mega, also ich finde es mega schwierig, weil man sich denkt, ich will gerne, dass es schneller geht. Und gleich, glaube ich, sind wir alle in der Verantwortung, um das in unserem Alltag wie zu praktizieren und zu sagen, es ist wichtig, dass wir alle Meinungen ernst nehmen von jedem, der jetzt in diesem Team ist oder von jedem, der in dieser Situation involviert ist. So. Etwas, was ich mir auch noch überlegt habe, wo ich das Gefühl habe, dass es so ein hindernder Faktor sein kann, oder nicht nur ein bisschen, ist, wenn es um Fehlerkultur geht oder so, ich sage jetzt mal, ein bisschen der neue Ansatz von, wie geht man mit Fehlern um, taucht ja oft so Sachen auf wie, ja, Fehler machen sie super und machen nur Fehler und reden darüber. Und das ist alles, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist oder falsch. Aber ich erlebe wie, dass es schwierig ist, auch für mich persönlich, aber auch mit Leuten, die ich geredet habe, dass wir uns dann überlegen, ja, aber es geht ja um Menschenleben. Und das ist ja, ich glaube, in unseren allen Köpfen sehr drin. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns hindert, zu denken, ah ja, also natürlich nicht, es ist egal, was wir machen, aber zu sagen, ah ja, easy, Fehler passieren. Weil ich glaube, es ist etwas anderes mental, ob du denkst, wenn ich jetzt das verkacke, habe ich einfach vielleicht ein paar hunderttausend Franken zum Fenster rausgeschossen oder im schlimmsten Fall stirbt der Mensch. Oder wie du gesagt hast, oder? Wir uns ja dort manchmal schon selber sehr blockieren und denken, ja, das sind kleine Kinder, das sind Babys, das sind Frühgeborene. Und dann sind wir noch viel mehr, oh, es darf erst recht nichts passieren. Und ich habe mir so überlegt, was können wir machen, dass wir unseren Kopf dort wie so ein bisschen runterbringen können, um zu sagen, ja, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt einfach easy peasy 1000 Fehler machen, um wie sagen, das, was du gesagt hast, es werden Fehler passieren. Das ist wie gar keine Frage, das können wir nicht ausblenden, das gibt es, aber wie können wir selber ein bisschen gelassener damit umgehen und nicht die ganze Zeit denken, ja, aber es geht ja um Menschenleben und uns dann durch das nochmal doppelt blockieren, also dass es sowieso schon schwierig ist. So.
Also was ich persönlich, also was ich selber machen könnte, fällt mir jetzt sofort wieder die psychologische Sicherheit ein, die es haben müsste, wenn ich jetzt an mein berufliches Umfeld denke. Und ja, natürlich können Menschenleben im schlimmsten Fall zu Schaden kommen. Und trotzdem, wenn man sich mit Fehlern beschäftigt, gibt es ja unheimlich viele Facetten. Und das meiste, und häufig sind es eben beinahe Fehler. Oder man kann ja wirklich eine Abstufung machen. Fehler passieren und führen zu einer Konsequenz. Und die Konsequenz erreicht den Patienten oder erreicht den Patienten nicht. Also Fehler sind ja, können in ihrer Folge unheimlich kleinteilig sein. Und von dem her, natürlich kann es der Worst Case sein, aber es können auch Fehler sein, die eine Konsequenz haben, aber noch lange nicht zu einem Drama führen. Also wenn ich eine Tropfenflasche mit einer Lösung, die lichtgeschützt gelagert sein muss, bei Tageslicht aufbewahre, dann ist ein Fehler passiert. Wenn ich im Pflegeheim was ich erlebt habe, mal bei den Allergien steht, allergisch gegen Pantoprazol, und in der riesigen Dokumentation in Pflegeheimen, wie ich es zu dem Zeitpunkt erlebt habe, der Patient Pantoprazol gekriegt hat. Und es ist nichts passiert. Also von dem her, sich da trotzdem genau zu überlegen, was ändern wir jetzt an der Dokumentation, damit es sofort ins Auge fällt. Glaube ich, ja, es ist schon gut, das Umfeld im Kopf zu haben. Also das ist eine Selbstverständlichkeit, das wird man auch nicht aus dem Kopf bringen. Aber es gibt ganz viele Fehler im Kleinen, die einfach zum Glück nicht beim Patienten landen und es trotzdem wert sind, dass man sich den Ablauf nochmal anguckt.
Etwas, was ich mir noch überlegt habe, wie wir vielleicht unser Hirn austricksen können oder besser primen, dass es etwas bringt, ist, dass wir nicht so in dem Sinne fokussiert sind auf die Fehler per se, sondern auf den Gewinn, den wir haben, wenn wir eine gute Fehlerkultur haben. Also zum Sagen, ja, Fehler sind doof und es ist mega unangenehm, wenn ich selber einen mache. Und es ist, geht unter Umständen, trage ich das Jahr oder Jahrzehnte mit mir rum und dann komme ich immer so, egal was es war, wie weitreichend oder was für eine hohe Konsequenz. Aber dass wir uns mehr fokussieren darauf, zu sagen, wir wollen ja das Beste für unsere Patienten. Und das ist ja, würde ich sagen, von den meisten Leuten ein grosser Antrieb, zu sagen, wir wollen gute Betreuung, gute Behandlung. Und das ist nur möglich, wenn wir offen über Fehler reden. Also zu sagen, unser Antreiber ist, um noch besser können für unsere Patienten und Klienten zu schauen. Und für das müssen wir das halt überwinden, zu sagen, jetzt beiße ich da in sauren Äpfel und sage, dass ich das gemacht habe. Weil schlussendlich geht es darum, dass es dem Patienten gut geht. Und, also ich weiß nicht, vielleicht hilft es niemandem, vielleicht schon. Aber dass wir dort versuchen, das anders anzuschauen und nicht so auf ja, Fehler und Fehler und Fehler, sondern sagen, wir wollen etwas Besseres für den Patienten und das erreichen wir nur, indem wir über das reden und indem wir offen sein und indem wir auch mutig sind und Sachen ansprechen oder uns auch verletzlich machen und zu Sachen stehen, die wir selber gemacht haben, die jetzt vielleicht nicht wahnsinnig toll sind, obwohl wir ja gerne alle fehlerfrei sind. Ja, so dass wir, vielleicht gibt es so andere Sachen, wo jetzt jemandem in den Sinn kommt, um zu sagen, okay, ich kann da meinen Kopf ein bisschen austricksen, um zu sagen, mal, ich kann es anders anschauen. Das, was du gesagt hast oder das, was ich jetzt gesagt habe.
Du hattest in der Vorbereitung, oder wir haben so ein bisschen überlegt, was könnten für Punkte interessant sein. Und ein Thema war so, wo wir jetzt eigentlich gerade schon dran sind, was kann ich persönlich auch dafür tun, um eine Fehlerkultur zu prägen? Also wenn wir nachher vielleicht noch drauf schauen, was man als Team tun kann, aber was kann ich als Persönliches tun? Fand ich es so witziger Zufall. Ich beschäftige mich gerade so ein bisschen auch so ein bisschen mit der Lernkultur meines Sohnes und lese da ganz viel drüber und habe da ein ganz gutes Buch dazu, wo es ganz viel um das Thema Mindset geht. Das fand ich interessant, diese Unterschiede zwischen einem Fixed Mindset und einem Growth Mindset. Und das ist mir jetzt tatsächlich auch in der Vorbereitung begegnet, dass auch hier lohnt es sich, dran zu arbeiten. Und das Buch handelt darum, wie ich versuchen kann, mein Kind dahingehend zu unterstützen, dass es ein Growth Mindset hat, dass es einfach davon überzeugt ist, dass es Dinge lernen kann und sich Dinge verändern können und Fehler passieren. Und es gut ist, dass Fehler passieren, weil dann schaue ich genauer hin. Und auch im Umgang mit Fehlerkultur ist es gut, sich selber nochmal dahingehend zu reflektieren, wie denke ich eigentlich, was für ein Mindset habe ich? Also glaube ich, dass ich Fähigkeiten habe, die einfach so sind wie sie sind, mit denen bin ich auf die Welt gekommen und an denen lässt sich aber nichts ändern. Oder dass ich ein Growth Mindset habe und da sehe, ja, ich kann Dinge verändern und Herausforderungen und Probleme einfach auch als Möglichkeit sehe, dass sich was weiterentwickelt. Und das so ein bisschen als Grundgedanke, wenn ich jetzt auch meine Einstellung zu Fehlern verändern will, dass ich gucke, was für Glaubenssätze prägen mich und mit was bin ich jetzt so unterwegs im Leben, was alles sicher seinen guten Grund hat, dass ich so bin, wie ich bin und wie kann ich aber daran noch was ändern? Also wie kann ich schauen, dass ich offener werde, Dinge nicht so in mir als gegeben annehme und wahrnehme, sondern vielleicht mit der Zeit davon überzeugt bin, dass auch wenn mir ganz viele Fehler passieren, das positiv ist und nicht nur als Notiz auf der im bösen schwarzen Buch steht, sondern dass mich das dabei unterstützt, dass sich Dinge einfach verändern und so mit meinem Team umzugehen und so als Vorbild voranzugehen.
Ich glaube, das ist ja etwas, was mega viel Geduld auch braucht und Arbeit, so wie wahrscheinlich alles, was wir in diesen Podcasts ansprechen. Es ist wie, wir haben das Jahre, Jahrzehnte lang anders gelernt oder anders hat sich das so entwickelt. Aber wie du gesagt hast, irgendwie Glaubenssätze, die sich geprägt haben und das wieder umzuwickeln und neu zu stricken, das ist, ja, das braucht Arbeit und es braucht Zeit. Und vielleicht werden wir so nie ganz loswerden, aber man kann schon lernen, mit dem besser umzugehen. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist möglich, auch wenn ich immer noch nicht gerne Fehler mache, aber es ist schon, man kann das auch umlernen, ja. Ich glaube, wir haben schon alles angesprochen, wo, oder alles, nein, natürlich haben wir nicht alles angesprochen, um ansprechen, aber ich habe das Gefühl, wir haben schon mega viel gesagt, was man selber machen kann. Hast du noch etwas da?
Nee, ich überlege gerade. Ich glaube auch, dass es da schon ganz viel darum ging, eben was wir machen können. Und ich hänge jetzt gerade einfach noch an der Frage, wenn wir wieder uns überlegen, eine Firma in Zukunft zu gründen, wie wir das Team dazu bringen könnten. Also was könnte man konkret dazu machen, dass es zu einer gelebten Haltung kommt. Es ist jetzt wahrscheinlich auch eine Wiederholung von Sachen, die wir schon angesprochen haben, aber der Unterschied, ein großer Unterschied, ohne die Person aus dem Blick zu verlieren, ist den Fehler sachlich zu betrachten, sich bewusst zu sein, dass natürlich mit Fehlern viele Emotionen verbunden sind, immer. Also Schuld, Bedauern, Scham, Angst. Aus dem Grund vor allem wirklich zu gucken, was ist sachlich passiert, also sachlich zu fragen, was ist passiert und wie waren die Bedingungen, dass es passiert ist. Und ich habe ein ganz schönes Papier gefunden von einem Autor vom Institut für Sozialmanagement aus Winterthur, der irgendwie auch gesagt hat, wenn ich frage, was ist heute wieder schiefgelaufen, einfach zu fragen, was ist heute gerade nochmals gut gegangen? Also hier schon am Wording zu überlegen und nicht wer, wie wir schon gesagt haben, und warum, sondern wir könnten fragen, warum erschien dir das sinnvoll? Wieso hast du so gehandelt? Jetzt an dem Beispiel, wo du vorher auch gesagt hast, dass du dich manchmal für Dinge entscheidest, dass das jetzt in dem Moment so ganz gut ist, dass man dann irgendwie nicht mit einer Sorge auf den Weg geht, oh Gott, was sagt jetzt mein Vorgesetzter? Und cool wäre es, wenn der Vorgesetzte dann fragen würde, warum erschien dir das sinnvoll? Oder wie waren die Bedingungen, dass es jetzt dazu gekommen ist, dass eine Allergie irgendwo in der Dokumentation verschwindet und sie so wenig auffällt, dass man das Medikament trotzdem gibt.
Es ist nur lustig, dass du das jetzt so sagst, weil das ist auch so ein Satz, den ich mir rausgestrichen habe aus dem Buch, das ich gelesen habe, von der Amy Edmondson. Und es ist lustigerweise auch ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen, wo sie auch mit einer Führungsperson zu tun hatte. Und dort ist es auch genau um das Wording gegangen. Also, dass man eben nicht fragt im Sinne von, ich weiß gar nicht, was ihr Beispiel ist, aber das gute Beispiel, was sie dann bringt, ist, dass die Person sich hat angeeignet zu fragen, hast du das Gefühl, heute ist alles sicher gelaufen? Oder hast du das Gefühl, du hast dich heute genug sicher gefühlt, um einen guten Job zu machen, einen Patienten, um es wie so von der anderen Seite anzuschauen. Wieder das, was wir vorher auch schon diskutiert haben. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil von Fehlerkultur, dass man an den Wörtern und an den Herangehensweisen noch arbeiten kann, um zu sagen, es wird, nein, ich habe das Gefühl, auch weniger so persönlich. Es ist nicht so, hast du irgendwelche Fehler gemacht heute, sondern wie war die Umgebung? Was konnte ich in dieser Umgebung für eine Leistung erbringen? Und das müssen wir vielleicht noch ändern an dieser Umgebung oder an dieser eben Kultur, dass ich noch besser könnte leisten oder dass ich, und im Sinne von leisten meine ich jetzt nicht einfach noch mehr arbeiten, aber dass ich einen guten, zufriedenstellenden Job mache und dass meine Patienten sicher sind, gut betreut sind. So, das habe ich noch schön gefunden.
Mhm. Ja, gefällt mir sehr gut, auch da nach den Rahmenbedingungen einfach zu gucken. Und was ich mir gerade noch überlegt habe, wenn wir jetzt einfach nicht eine neue Firma gründen, sondern irgendwo reinkommen, wo es schon eine Geschichte hat, wo Menschen schon eine Weile arbeiten, ist es, glaube ich, grundsätzlich auch erstmal wichtig, den Status quo zu erheben, also erstmal zu beobachten. Angenommen, ich habe mir bis jetzt da noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie, was habe ich für eine Fehlerkultur? Habe ich eine Fehlerkultur? Und dann einfach so ein bisschen hellhörig sein, in der Kaffeeküche mit rumstehen, in der Pause hinhören, zwischen den Zeilen lesen, so ein bisschen ins Gespräch kommen, um von den Mitarbeitern, die mich umgeben, einfach erstmal herauszukitzeln. Gibt es Ängste? Warum werden Fehler unter den Teppich gekehrt? Was gibt es für Erfahrungen mit alten Vorgesetzten? Oder was gibt es für Erfahrungen? Gibt es es oft, dass man sich nicht traut, irgendwas zu sagen, weil man dann wieder denkt, oh Gott, was muss ich mir jetzt wieder anhören? Also so ein Gespür dafür zu kriegen, was haben die Mitarbeiter jetzt einfach für einen Umgang und für einen Eindruck und für eine Erfahrung, für ein Erfahrungswissen zu dem Thema Fehlerkultur.
Ich finde es auch ein wichtiger Punkt, um dort nachher, also wenn ich es wie aufgenommen habe, um wie sich bewusst zu sein, nur weil ich jetzt vielleicht als neue Vorgesetzte oder neue Vorgesetzte reinkomme und super Intentionen habe und selber auch, wie soll ich sagen, eine gute Kultur etablieren will oder ich das vielleicht auch persönlich lebe. Du hast es schön gesagt, das Team oder die Leute, also sowohl wie das Team an sich, aber auch die einzelnen Individuen, die haben wie so Altlasten, die sie mittragen. Und die meisten Leute haben ja wahrscheinlich eher schlechte Erfahrungen gemacht, kann man mal davon ausgehen, wahrscheinlich so. Also zum sagen, es bringt wie nichts, oder das ist auch mal meine Beobachtung, wenn man jetzt einfach sagt, ah, jetzt sind wir alle super und jetzt reden wir alle offen, sondern wie zu sagen, okay, wir müssen zuerst irgendwie die Altlasten aufarbeiten oder auch thematisieren und auch wie können sagen, gut, das ist gsi, können wir irgendwie einen Abschluss finden und gleich auch im Hinterkopf haben, dass nur weil man das offiziell mal vielleicht abgeschlossen hat, ist das nicht einfach weg. Und das wird sich immer wieder zeigen, sowohl auch in diesem Team wie auch in einzelnen Mitgliedern von diesem Team. Und dass man das nicht außer Acht lässt. Ich dachte, ja, aber ich bin doch offen, mir kann man doch alles erzählen, um zu sagen, ja, aber wenn die Leute schlechte Erfahrungen gemacht haben, nützt es nichts, wenn ich offen bin. Dann werden sie gleich nicht kommen, weil sie Angst haben.
Ich glaube, was auch dann total wichtig ist, dass ich als Mitarbeiterin spüre, also nicht nur leere Worte, sondern spüre, dass mein Vorgesetzter hinter mir steht. Und wenn mir was passiert, dass ich dann eben nicht damit zu rechnen habe, dass der dann sagt, wir distanzieren uns von der Mitarbeiterin. Also das halte ich schon für extrem wichtig, also dass man klar kommuniziert, dass man sich vor Sanktionen geschützt fühlen kann, wenn es jetzt wirklich ein Fehler ist, der einen ganz üblen Ausgang hat. Also da reden wir jetzt sicher nicht von der Tropfenflasche, die jetzt nicht lichtschutzgelagert war. Und aber auch bei vielen kleinen Fehlern, die passieren, Dinge, die nicht so laufen, wie sie eigentlich mal festgelegt wurden, auch da nicht so dieses, oh Mann, das ist dir jetzt echt schon oft passiert. Also das vorzuleben, dass man sich nicht so sorgen muss über mögliche Folgen. Also dass ich einfach, wieder psychologische Sicherheit wahrscheinlich, dass ich das Gefühl habe, mein Vorgesetzter steht zu 100% hinter mir.
Ich würde es gerne als Abschluss nehmen. Also weg von viel Gerät, sondern hin zu, es muss erlebbar sein, es muss spürbar sein, dass das, was gesagt wird über Fehler, auch wirklich dann so umgesetzt wird. Wenn ihr unseren Podcast cool findet oder spannend oder interessant oder alles zusammen, dürft ihr uns gerne weiterempfehlen. Ihr dürft uns gerne Ständchen verteilen, uns liken, uns teilen in den sozialen Medien oder auch weg von den sozialen Medien, Mund zu Mund weiterempfehlen. Ihr dürft uns auch gerne finanziell unterstützen. Alle Angaben dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Habt noch Sorge.